Liebe Schwestern und Brüder, der Predigtext für den heutigen Tag steht im ersten Johannesbrief. Gleich am Anfang, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. 1. Johannes 1, 1 bis 4. Ich lese nach der Zürcher Übersetzung. Und da schreibt der Apostel, der Jünger von Jesus, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben, das Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir nun gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Die Gemeinschaft mit uns aber ist Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich sagte schon, die Beschaulichkeit von Weihnachten überhaupt, liegt jetzt doch schon einige Zeit hinter uns. Der erste Monat des neuen Jahres ist schon vorbei und ich vermute, der Alltag hat uns schon sehr lange wieder fest im Griff. Und da ist dann meist ja nicht so viel Beschauliches, aber so ist das Leben. Hart und schmutzig, mühsam und schwer, manchmal böse und gemein. Und genau in dieses Leben kommt Gott in seinem Sohn Jesus und erspart sich nichts. Er kommt mitten hinein in unseren Alltag, in diese Welt, in unser Leben, so wie es ist. Unaufgeräumt und gar nicht feierlich. Aber das braucht Jesus auch gar nicht. Das will er gar nicht. Dass wir ihm was vorspielen, er spielt uns auch nichts vor. Jesus kommt als Mensch und will unter Menschen sein. So will es Gott haben, ganz echt. Und deswegen ist Jesus der wirklich Mensch gewordene Gottessohn. Weihnachten und Ostern sind ja so die Zeiten, in denen dann auch die Welt Jesus in den Blick nimmt, die sonst ja nicht so viel mit ihm zu tun haben. In den Medien kann man die Feste auch nicht ignorieren, Weihnachten und Ostern. Und dann ist Jesus immer wieder auch mal ein Thema für Journalisten aller Art. Für einen Aufmacher ist Jesus dann doch immer noch gut. War es nicht letztes Jahr, dass ein Artikel und ein Buch Schlagzeilen machte, wo behauptet wurde, dass Jesus ja unmöglich am Kreuz gestorben sein kann, wie die Christen behaupten? Anfang des Jahres, meine ich, war es kein Tod auf Golgatha. Ein berühmter oder ein renommierter Historiker hat ein Buch geschrieben, um diese These zu untermauern, am Anfang letzten Jahres. Zu Ostern hat dann ein anderes großes Magazin getitelt, vorne auf dem Cover, wer glaubt denn sowas? Also was die Christen behaupten, ne? Nachdem ja schon Anfang des Jahres ein Buch erschienen ist, das das widerlegt angeblich, kam dann zu Ostern der Titel, ja wer glaubt denn sowas? Und das Fazit war, ja kein Wunder, dass die Kirchen leer sind, das ist ja auch völlig hirnrissig, man kann ja eigentlich gar nicht Christ sein. Also gegen Ende des Jahres waren dann die Helden der Bibel dran, das war ein bisschen weniger spektakulär, aber so richtig gut kommt's, wenn ein angeblich renommierter Wissenschaftler ein Buch schreibt, wo er dann so dem breiten Publikum erläutert und erklärt, warum das, was in der Bibel, was in den Schriften des Neuen Testaments steht, ja so gar nicht sein kann, dass das mit Jesus alles ganz anders war. Das kommt dann in die Zeitung. Ist aber ein altes Problem. Ein Problem, das von Anfang an da ist, dass von Anfang an die Leute fragen, wer glaubt denn sowas? Das Problem kannte Johannes auch. Und auch wenn die Argumente sich verändert haben, geht es am Ende doch immer darum, dass man das eigentlich unerträglich findet, dass da ein Gottessohn kommen muss und zu unserer Erlösung sterben muss. Das wollen viele so nicht wahrhaben, das war bei den Zeitgenossen des Johannes schon so, und das passt auch nicht in die Vorstellung vieler Leute bis heute. Man könnte ja vielleicht mit Jesus noch was anfangen, wenn man sagt, es war ja ein guter Mensch, er hat ja auch viel Gutes getan, irgendwie auch interessant, da könnte man vielleicht irgendwie mit ihm zurechtkommen, aber dass behauptet wird, dass er der Sohn Gottes sei, dass mit ihm Gott tatsächlich in diese Welt gekommen sei, dass man quasi mit Jesus Gott anschauen und anfassen kann, das kann ja nur Fantasie sein. Wie gesagt, damit hat ja schon der Apostel Johannes zu tun. Das ist von Anfang an eine Front. Und was hält Johannes dem entgegen? In geradezu einfältiger Weise und penetrant wiederholt er, ihr habt es gemerkt, am Anfang eigentlich immer das Gleiche und besteht darauf, dass er und die anderen Apostel sich nichts ausgedacht haben, sondern dass sie erzählen von dem, was sie gesehen und was sie erlebt haben, was sie anfassen konnten. Johannes bezeugt, dass mit diesem Jesus, den er erlebt hat, wirklich Gott selbst in seinem Sohn zu uns kommt. Und das unterstreicht er so dick am Anfang seines Briefes, weil es so wichtig ist. Und deswegen ruft er in die Welt hinaus, jeden, der es hören will, dass sie, die Apostel, es gesehen haben, dass sie dabei waren, dass sie Jesus erlebt haben und dass sie diejenigen sind, die auch verbindlich etwas über Jesus sagen können. Wenn man etwas über Jesus wissen will, dann muss man die fragen, die dabei waren, und man muss hören auf das, was die sagen, die dabei waren, weil es nicht um religiöse Fantasie geht, nicht um Einbildung, sondern um etwas, was wirklich in der Geschichte dieser Welt passiert ist. Und das ist das, worauf Johannes ganz dick und was er ganz dick unterstreicht und worauf er Wert legt, weil mit dieser Tatsache steht und fällt alles andere, was man über Jesus sagt. Das Evangelium steht und fällt damit, dass Jesus wirklich Mensch in die Welt gekommen ist und Sohn Gottes ist und dass daran keine Abstriche gemacht werden. Und das ist etwas, was man halt nicht diskutieren kann. Nur ich stelle mir Jesus so vor und du stellst ihn dir anders vor und genaues weiß man auch nicht, also werden wir schon alle irgendwie recht haben. Nein, es gibt diese eine Wahrheit in Bezug auf den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, und das ist die Botschaft des Johannes ohne Wenn und Aber. Wer war Jesus? Die Frage treibt bis heute um. Und die Alternative ist immer dieselbe. Ist er der Erlöser oder irgendein interessanter Mensch? Ist er der Sohn Gottes, der wirklich in die Welt kommt? Oder ist er nur ein Wunschprodukt von ein paar Aposteln? Aber Wunschvorstellungen helfen ja nicht weiter. Das wissen wir. Man kann sich noch so sehr was wünschen. Ja, wie heißt der Spruch? Realität ist das, was nicht weggeht, wenn du die Augen aufmachst. Ich kann mir noch so sehr wünschen, dass ich reich wäre und so tun, als wenn das wahr wäre und das Geld mit vollen Händen ausgeben. Es wird nicht lange dauern, bis ich einen Brief von der Bank kriege, der mich dann auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ich bin nicht reich. Und die Wirklichkeit ändert sich nicht dadurch, dass ich mir das ganz dringend wünsche. Und so ist das mit Jesus auch. Wenn die Sache mit Jesus nur so eine Wunschvorstellung wäre, ich wünsche mir so sehr, dass es das gäbe, und wenn es überhaupt nichts mit der geschichtlichen Wahrheit zu tun hätte, dann könnte man sich und anderen vielleicht eine Weile was vormachen, aber doch nur so lange, bis die Realität wieder zuschlägt. Das wäre jedenfalls nichts, was das Leben trägt, womit man leben kann. Und das bezeugen Christen aber seit 2000 Jahren, dass man mit dem Glauben an Jesus Christus etwas Handfestes hat zum Leben und zum Sterben in dieser Welt. Es gehen Menschen ins Gefängnis und in den Tod, doch nicht für irgendeine religiöse Fantasie, sondern für die Wahrheit des menschgewordenen Gottessohns. Und deswegen bleibt das Grundbekenntnis der christlichen Gemeinde, dass das Kind in der Krippe Gottes Retter ist, ganz real in diese Welt kommt. Und den haben die Apostel erlebt. Gott von Art, aus der Welt des Vaters mitten hinein in unsere Welt. Und über der Krippe scheint schon der Schatten des Kreuzes. Johannes kann das Kommen von Jesus auch nur vom Kreuz her denken und den Gottessohn, der vor aller Zeit war, nicht auf den niedlichen Knirps im gar nicht so niedlichen Stall reduzieren, sondern der da geboren wird, der ist der Retter Gottes, der zum Heil der Welt kommt. Jesus allein ist der, der Heil und Leben mit sich bringt, um nochmal ein Weihnachtslied zu zitieren. Jesus bringt Heil und Leben mit sich. Und leben wollen wir doch alle, natürlich. Ich will leben. Klar will ich leben. Menschliche Sehnsucht auf den Punkt gebracht ist, dass wir leben wollen und auch nicht irgendwie. Jeder strebt danach, dass er möglichst gut leben kann, schön leben kann, etwas hat vom Leben. Ja, sicher. Das kann doch jeder nachempfinden. Das wollen wir alle. Und dann kommt als Antwort auf diese Frage, diesen Wunsch, diese Sehnsucht, die Antwort von Johannes, das Leben ist da und es ist eine Person. Das Leben ist erschienen in einer Person, sagt er und meint eben damit, dass der Sohn Gottes Mensch wird hinein in unsere Welt, in unser Leben. Jesus ist das personifizierte Leben, weil er aus der Welt Gottes kommt, weil er ein Teil der Wirklichkeit Gottes ist. Er selbst ist das Leben, göttliches Leben. Und der lebendige Gott macht es sichtbar durch Jesus. Der Ewige kommt in die Zeit, in deine und meine Welt. Aber das tut er nicht als ein Selbstzweck, so mal schauen, was ich tun kann, denkt sich Gott, oder zum Bestaunen, ich will mal, dass denen die Kinnlade runterklappt, sondern er kommt, weil er uns Leben bringen will, weil er uns unsere tiefste Sehnsucht erfüllen will, weil er unser Leben reich machen will, auch wenn auf dem Konto vielleicht nicht ganz so viel zu finden ist. Leben will Gott uns schenken mit göttlicher Qualität. Leben für eine Welt, die so sehr nach Leben, nach erfülltem Leben sich doch sehnt. Und das Zeugnis des Johannes hinein in die unzähligen Entwürfe von Lebenssinn damals und heute heißt Jesus. Nimm Jesus an, glaub an Jesus. Er ist das Leben und er schenkt Leben. Und so hat Johannes es ja auch gehört, das hat er sich ja auch nicht ausgedacht. Das ist ja das, was Jesus selbst sagt. Und Johannes hat es sich behalten und aufgeschrieben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben in Fülle haben. Und sie, das bist du und ich und jeder Mensch, der sich danach sehnt. Aber der Weg zu diesem Leben für dich und mich, der führt Jesus nach Golgatha. Da durchbricht er diese Schranke, die uns trennt vom Leben, was wir alle spüren, was jeder Mensch spürt, auch wenn er das nicht so benennen kann. Das Grundproblem unseres Lebens, die Trennung von Gott, die durchbricht Jesus am Kreuz von Golgatha, vergibt uns unsere Schuld und eröffnet uns eine zweite Chance. Und das macht er, weil wir das brauchen, weil wir das brauchen, weil jeder Mensch erlösungsbedürftig ist und weil es ohne Erlösung kein Leben geben kann. Der Weg zum ewigen Leben weist uns an den Erlöser. Bei Jesus gibt es Heil. Bei Jesus gibt es ewiges Leben. Bei Jesus gibt es unzerstörbare Zukunft. Und dieses Leben gibt es nur bei ihm. Das ist das, was Johannes so dick unterstreicht, weil ihm das so wichtig ist in den Verwirrungen, die es ja auch damals schon gab und auch in den Gemeinden sich breit gemacht hat. Es gibt auch in den Gemeinden schon Leute, die nicht mehr so ganz genau wissen, was es mit Jesus und seinem Kreuz auf sich hat. Und das ist ja bis heute auch so. Man muss ja nicht denken, dass jeder Christ auch wirklich klar vor Augen hat, warum er eigentlich einer ist und was Jesus für ihn bedeutet. Schnell kommen eigene Gedanken und fremde Gedanken da rein und man hält es für ganz fromm. Aber Johannes besteht darauf, dass im menschgewordenen Gottessohn die Wahrheit liegt und dass man daran keine Abstriche machen darf und dass man sich diesem Jesus, wie ihn die Apostel bezeugen, anvertrauen kann und dass man dann Heil und Leben geschenkt bekommt. Warum nur immer Jesus? Warum nur allein Jesus? Warum das Leben nur mit Jesus? Ich habe eine ganz schöne Geschichte gefunden, die das deutlich macht, die will ich euch erzählen. Die Geschichte heißt, wer will den Sohn? Wir stellen uns mal vor, wir wären jetzt in einem Auktionshaus. Habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen, das sind meistens sehr edle Räume, holzgetäfelt, vornehme Atmosphäre. Wenige Minuten noch, dann geht's los mit der Versteigerung wertvoller Gemälde. Es wird ein Nachlass versteigert eines kürzlich verstorbenen Kunstliebhabers. Er und sein Sohn haben wertvolle Gemälde gesammelt und aus aller Welt sind Interessenten angereist. Und unter all diesen fantastischen Bildern befindet sich auch das Porträt des verstorbenen Sohns, dem Vater wurde dieses Bild nach dem Tod seines Sohns überreicht. Nun ist dieses Bild nicht wirklich ein Kunstwerk. Es ist gut gemeint. Es ist nicht wirklich sehr beeindruckend. Aber der Vater liebt dieses Bild. Und er hat es an einen Ehrenplatz in seiner Galerie gehängt. Und nun kommt der Auktionator und begrüßt die Teilnehmer und beginnt die Versteigerung mit dem Bild des Sohnes. Und der Mindestbetrag für dieses Bild soll sein $100. Großes Schweigen im Saal, so ein bisschen Gegrummel, ein bisschen Unmut, das will doch niemand haben, dieses Bild. Fang endlich mit den richtigen an, mit den wertvollen Bildern, riefen die Leute, dieses Bild ist doch keine $10 wert. Aber der Auktionator betont, es war der Wunsch des Verstorbenen, dass wir die Versteigerung mit dem Bild des Sohnes beginnen. Empörung im Saal. Man hört kaum die leise Stimme von hinten, wo einer sagt, ich biete $100. Der Gärtner des Verstorbenen. $100 bietet er und mehr hat er auch nicht. Und der Auktionator greift zum Hammer, $100 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der Hammer fiel, das Bild gehörte dem Gärtner. Und im Saal 100 Leute, ein Gedanke, jetzt geht's endlich los. Und der Auktionator erhebt sich und sagt, die Versteigerung ist beendet. Was? Blankes Entsetzen, Aufruhr, wie geht das denn? Ja, sagt der Auktionator, als mir der Auftrag für die Versteigerung erteilt wurde, sagte mir der Anwalt, dass es eine Klausel im Testament des Verstorbenen geben würde. Und sie lautet, wer das Bild meines Sohnes ersteigert, der soll mein Erbe sein. Ich finde das eine sehr eindrückliche Geschichte, wie Gott sich das gedacht hat mit Jesus und warum es immer nur um ihn geht. So wie in dieser Geschichte ist es auch bei Gott. Gott sagt, wer seinen Sohn hat, an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und wer ihn, den Sohn, nicht hat, der hat das Leben nicht. Aber wer sich auf Jesus einlässt, dem schenkt Gott Heil und Leben. Und der wird auch Teil einer großen Gemeinschaft. Der Gemeinschaft derer, wo er, Jesus, der Herr ist, der Retter, wo er bezeugt und angebetet wird. Da sind Menschen miteinander und mit ihm verbunden, wo immer und wer immer das sein mag auf der Welt. Wir gehören zusammen mit denen, die Jesus bekennen als wahren Gott und wahren Menschen. Das ist Gemeinde Jesu, die ihren Erlöser kennt und bekennt und einlädt zum Leben. Leben, das ist Jesus. Amen.